Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, wir befinden uns in einer Reihe zum Thema Gebet. Letzte Woche haben wir auf Abraham geschaut, sein unglaubliches Gebet, wie familiär und wie demütig zugleich er mit Gott verhandelt, wie er die Eigenschaften Gottes, die Liebe und die Gerechtigkeit versucht zum Wohl von Sodom und Gomorra einzusetzen und wie wir durch Jesus auch so beten können. Heute schauen wir uns ein anderes Gebet an, eine andere Begegnung. Teil 2. Jakobs Ringen mit Gott. Hier sehen wir ein Bild von Eugène Delacroix, hängt in Paris von 1861. Das macht es so schön deutlich, wie hier zwei miteinander ringen. Es ist erstaunlich, wir meinen ja oft im Gebet gehe es darum, innerlich ruhig zu werden, zur Ruhe zu kommen. Aber hier wird Jakob in einen Kampf verwickelt. Gebet führt auch manchmal in Unruhe. Wir meinen oft im Gebet oder in der Spiritualität sucht man so das innere Gleichgewicht, aber hier sehen wir, wie Gott kommt und Jakob die Hüfte zerschmettert, sodass er lebenslang aus dem Gleichgewicht gebracht ist. Dieser Moment im Leben von Jakob, wir haben es in der Lesung ja gerade gehört, verändert ihn grundlegend. Es ist ein lebensverändernder Moment für Jakob. Vorher hatte Jakob auch schon an Gott geglaubt, hatte auch schon gebetet, aber er war ihm noch nie wirklich persönlich begegnet. Und das verändert jetzt alles. Ich möchte dazu drei Beobachtungen teilen, die auch mit dem Thema Gebet immer verwoben sind. Die Begegnung mit Gott geschieht alleine, sie geschieht zum Segen und sie geschieht am Punkt der Schwachheit. Die Begegnung mit Gott geschieht alleine. Es heißt, wir haben es eben gehört, zuerst ließ Jakob die Frauen und Kinder den Fluss überqueren, dann brachte er Hab und Gut hinüber, er selbst blieb allein zurück. Jakob war ja einer von zwei Brüdern, Jakob und Esau, viele kennen die Geschichte. Und Jakob hinterging und belog seinen Bruder und musste dann um sein Leben fliehen, in ein fernes Land und über die Jahre wurde er dort zu einem reichen Mann. Und irgendwann will er wieder nach Hause, mit seiner ganzen großen Familie, mit Kindern, Dienern, Tieren, Hausstand. Und er zieht dann den langen Weg zurück. Und als er kurz vorm Ziel ist, hört er, dass sein Bruder Esau ihm entgegenkommt mit 400 Mann. Und jetzt kriegt Jakob richtig Angst. Esau kommt und wird uns alle töten. Er hasst mich. Dann fasst er einen Plan, teilt die Gruppe auf. Zuerst kommen Tiere, die er Esau als Geschenk anbieten möchte. Dies ist ein Geschenk für den Herrn Esau. Und die übrigen teilt er auch nochmal auf, weil er denkt, nach wenn Esau gegen die eine Gruppe kämpft, bleibt mir zumindest noch die andere. Und er bleibt dann alleine zurück. Ganz allein, weg von Familie, Unternehmen, von seinen Leuten. Und hier hat er eine Begegnung mit Gott. Das Erste, was ich aus dieser Geschichte lerne, wenn du Gott begegnen willst, musst du ihm persönlich und alleine begegnen. Es gibt Leute, die wachsen in einer Gemeinde auf, zumindest auch hier in Halle, sind Teil einer Gemeinde, fahren mit auf Freizeiten, sind Mitarbeiter und ganz engagiert dabei. Und dann ziehen sie weg in eine andere Stadt und in ihrer neuen Stadt gehen sie nicht in eine Kirche, suchen keine Gemeinde. Immer wenn sie wieder hier in Halle sind, kommen sie gerne zum anderen Gottesdienst, treffen sich mit alten Freunden, aber wenn sie alleine sind, dann nicht. Ihr Glaube ist eher kulturell an eine Gemeinschaft gebunden. Es ist weniger ein persönlicher Glaube, den sie hinnehmen, wohin sie gehen. Sie haben Gott vielleicht noch nicht persönlich getroffen. Alleine. Sie haben ganz viele emotionale Erinnerungen an Freizeiten, Gebetskreise, aber sie haben Gott noch nie alleine getroffen. Es war emotional ein Gruppenerlebnis, aber nie wirklich persönlich. Man kann jahrelang in einer Gemeinde den Gottesdienst besuchen, mitarbeiten an verschiedenen Stellen, über den Glauben sprechen, auch über Gott und über Jesus reden, alles irgendwie gut finden und doch eines Tages erkennen, jetzt bin ich Gott erst wirklich persönlich begegnet. Vorher war es auch gut. Es war auch schon Glauben da und Vertrauen. Aber es macht einen großen Unterschied, wenn ich ihm persönlich begegne. Das heißt in der Geschichte, Jakob selbst blieb allein zurück und plötzlich war da jemand, der bis zum Morgengrauen mit ihm kämpfte. Plötzlich war da jemand, der Jakob gestört hat, der mit ihm kämpfte, der ihn aufwühlte, durcheinander brachte. Das ist übrigens ein Kennzeichen dafür, dass ich Gott persönlich begegne. Auf einmal kommt das Leben durcheinander. Religion an sich oder ein allgemeiner Glaube kann so wie so ein Sahnehäubchen sein. Der Zuckerguss, schön anzusehen, wohltuend, lecker. Einmal zu Weihnachten in die Kirche, einmal heiliges Gefühl. Ab und zu mal so ein bisschen Trost. Nicht zu viel, bloß nicht jede Woche in die Kirche gehen. Und so ein Glaube bringt mich nicht durcheinander. Der ist nett und schön, vielleicht auch ein bisschen harmlos. Es ringt und kämpft nicht mit mir. Wenn ich Gott persönlich begegne, dann spüre ich, dass das auf einmal mein Leben verändert, mein Leben betrifft. Jesus hat gepredigt nicht, toll, dass ihr alle da seid, schön, dass ihr alle in den Gottesdienst geht, toll, dass ihr in der Gemeinde Mitglied seid, sondern Jesus hat gepredigt, tut Buße und ändert euer Leben. Gott möchte euch nahe kommen. Und wenn Gott euch nahe kommt, hat das was damit zu tun, dass ihr euer Leben ändert. Johannes der Täufer predigt genauso. Teilt, gebt ab von dem, was ihr habt. Tut keinen Gewalt an. Lebt anders. Religion oder auch Kirche an sich kann kulturell und ganz emotional allgemein sein. Der persönliche Glaube, wenn ich auf einmal Gott selbst gegenüberstehe, wird konkret und ich merke, oh, ich muss was ändern. Ich muss aufhören zu lügen, den anderen was vorzumachen. Ich muss meine Ehe wieder in Ordnung bringen. Ich muss etwas von dem Geld abgeben, das ich verdiene. Ich darf nicht mehr schlecht über andere reden, wenn sie nicht dabei sind. Ich muss etwas ändern. Und das ist Kampf. Das kann nervig sein, irritierend und aufrüttelnd. Aber dann beginne ich als Christ zu leben, nicht mehr, weil die anderen es wollen. Es ist dann keine Regel der Gruppe mehr. In der Kirche macht man das halt so. Sondern ich fange an, so zu leben, weil Gott es so will. Auf einmal kommt der Wunsch nach Veränderung nicht nur von außen, von der Gruppe, sondern von innen. Und ich tue es auch, wenn gerade kein anderer guckt. Es wird persönlich. Und daran erkenne ich, ob ich Gott schon mal begegnet bin. Ist mein Leben schon mal durcheinander gekommen? Lebe ich von innen heraus oder nur, weil die anderen es wollen? Ist Glaube bei dir schon persönlich geworden? Das ist so die erste Beobachtung. Die zweite Beobachtung, die Begegnung von Jakob mit Gott geschieht zum Segen. Glaube bedeutet nicht in erster Linie Information. Glaube ist nicht nur ein Fürwahrhalten von irgendwelchen Sätzen, sondern es geht um Segen. Alles liegt am Segen. Die Kindheit von Jakob und Esau war nicht einfach. Ihr Vater Isaak bevorzugte Esau. Er liebte ihn mehr. Und eines Tages kommt der Zeitpunkt, an dem der Erstgeburtssegen weitergegeben wird. In der damaligen Zeit ererbte der Erste das Allermeiste. Und das wurde durch den Segen offiziell bekräftigt. Und als nun Isaak, der Vater, seinem Sohn Esau den Segen weitergeben möchte, erschleicht sich Jakob den. Das ist eine spannende Geschichte, ich kann das nicht ausführlich jetzt erzählen. Könnt ihr heute Nachmittag mal die Bibel aufschlagen und das einfach mal selber lesen. Jakob verkleidet sich als Esau und geht zu dem fast blinden Isaak und gibt sich als Esau aus. Isaak merkt es nicht und segnet ihn. Und als dann Esau zu Jakob kommt, fliegt Esau zu Isaak kommt, fliegt der Betrug auf und Jakob muss fliehen. Und wenn wir das heute lesen, denken wir, was soll das denn eigentlich? Das war doch klar, dass es auffliegen musste. Was wollte Jakob eigentlich? Jakob will hier mehr. Er will, wenn auch unter falschen Vorzeichen, den Segen von Isaak. Du bist mein geliebter Sohn. Vielleicht wollte er auch das mal hören, was Esau immer hörte und was Jakob als der Ungeliebtere nie hörte. Du bist mein geliebter Sohn. Du wirst aufblühen. Du wirst glücklich sein. Du wirst Erfolg haben. Der Herr ist mit dir. Kann es sein, dass wir als Menschen das alle im Grunde gerne hören wollen? Wir brauchen jemanden, der von außen uns diese Worte sagt. Du bist geliebt. Du bist wunderbar. Du sollst aufblühen. Du sollst glücklich sein. Das können wir uns nicht selber sagen. Wir brauchen jemanden, der es uns zusagt. Das ist Segen. Segen heißt, jemand von außen spricht unserem Leben Gutes zu. C.S. Lewis, der große englische Philosoph, Religionsapologet, sagt, wir suchen alle nach Segen, nach Glück. Und in dem Moment, wo wir das von Gott nicht bekommen, versuchen wir, die Lücke anders zu füllen. Er sagt, die meisten Menschen, wenn sie wirklich lernen, in ihr Herz zu sehen, erkennen, dass sie etwas brauchen, was es in der Welt nicht geben kann. Vieles in der Welt verspricht Segen, hält aber das Versprechen nicht. Die Sehnsucht, die aufsteigt, wenn wir uns zum ersten Mal verlieben, zum ersten Mal auf eine Reise in ein fremdes Land gehen, zum ersten Mal eine begeisternde Tätigkeit ausüben, wird von keiner Ehe, keiner Reise und keinem Hobby wirklich gestillt, mögen sie auch noch so gut gelingen. Es gibt immer eine Sehnsucht, die wir im ersten Moment verspüren, die aber in der Realität nie erreicht wird. Das fasst Jakobs Leben ganz gut zusammen. Nachdem er sich den Segen ergaunert hat, flieht er in ein fremdes Land und findet Rahel, die wunderschöne Rahel. Und er denkt sich, wenn ich diese Frau heiraten kann, dann wird alles gut, dann wird mein Leben gesegnet. Und es geschieht, er heiratet sie. Aber es wird nicht okay. Er liebt sie mehr als seine andere Frau und die Kinder von ihr mehr als die Kinder der anderen Frau. Und all das führt zu einer Verwicklung von Neid und Streit und Unglück, wie Gift in der familiären Konstellation. Und es setzt sich fort auch in die nächste Generation. Dabei kämpft er eigentlich um Segen. Und jetzt hier in unserer Geschichte greift diese mysteriöse Person ihn an und kämpft mit ihm. Stundenlang kämpfen sie in der Dunkelheit. Und es wird immer klarer, dass es Gott ist. Vers 26 heißt es, da packte er Jakob am Hüftgelenk, sodass es beim Ringen ausgerenkt wurde. Ein Ausleger sagt, dieses Packen ist im Grunde nur ein Anstupsen, ein Berühren. Er berührt die Hüfte und bumm, war die Hüfte kaputt. Und es, man ahnt, vielleicht ist hier eine unglaubliche Macht am Werk, die sich einfach nur zurückhält. Hier ist mehr als ein Mensch, hier ist Gott. Oder dann heißt es, dann sagt er, der andere, lass mich los, denn der Tag bricht an. Warum sagt er das? Vielleicht, weil er sagt, du willst mich nicht im Tageslicht sehen, denn niemand kann Gott sehen im vollen Licht und am Leben bleiben. Dann heißt es noch, Jakob bat, sag mir deinen Namen. Und er erwidert, warum fragst du doch nach meinem Namen? Du kennst ihn doch schon. Wer sonst sollte ich sein? Gott. Jakob ringt hier mit Gott. Und jeder normale Mensch würde jetzt sagen, okay, lass mich los, ich bin zu jung zum Sterben, ich will noch meine Enkelkinder sehen. Und an dieser Stelle ist der entscheidende Punkt für Jakob, denn anstelle das zu sagen und die Sicherheit und den Komfort an erste Stelle zu setzen, hält er sich an Gott fest und sagt, ich lasse dich erst los, wenn du mich gesegnet hast. Ich halte dich fest, denn ich brauche deinen Segen. Du hast den Segen, den ich überall anders gesucht habe. Das ist mir wichtiger als alles. Ich habe versucht, Segen von meinem Vater, von Rahel, von den Reichtümern zu bekommen. Und nun erkenne ich, du Gott bist der Einzige, der mir Segen geben kann. Egal, ob ich sterbe, ob die Sonne aufgeht, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Das ist ein weiteres Merkmal, wenn ich Gott begegnet bin. Gott wird auf einmal wichtiger als alles andere. An Gottes Segen ist alles gelegen. Seine Gegenwart ist das Entscheidende. Etwas, das mir kein anderer Mensch, kein Hobby, keine Reise, kein Erfolg, kein Ansehen geben kann. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Ich halte an Gott fest, auch wenn mein Leben dadurch durcheinander gerät. Auch wenn ich vielleicht Erfolg riskiere oder durch meine Ehrlichkeit Chancen verbaue. Vielleicht meine Gesundheit aufs Spiel setze, vielleicht mein Leben. Wenn ich nur dich habe, frage ich nicht nach Himmel und Erde. Hast du das schon mal erlebt? Gott begegnet und ihm festgehalten, egal was kommt. Ein letzter Gedanke, die Begegnung mit Gott geschieht am Punkt der Schwachheit. Jakob ringt mit Gott. Wer gewinnt eigentlich? Beide. und zwar durch Schwachheit. Jakob siegt durch seine Schwachheit. Warum hat Gott das eigentlich so gemacht, dieses Ringen? Warum hat er Jakob nicht einfach beiseite genommen? Die beiden haben sich hingesetzt und Gott hätte Jakob erklärt, wie zwei zivilisierte Erwachsene: Du Jakob, verstehst du nicht? Mein Segen ist eigentlich das Wichtigste. Nicht deine Leistung, nicht deine Tricksereien. Das erfüllt dich doch gar nicht. Warum hat Gott dieses Ringen gewählt? Vielleicht, weil wir Menschen nur durch Erfahrung lernen. Und das heißt leider auch, wir lernen am besten durch Fehler, durch Enttäuschung und Leid. Wahrscheinlich kann jeder hier eine Geschichte erzählen, wie ihr in eurem Leben eine Lektion nicht dadurch gelernt habt, dass es euch jemand erklärt hat, sondern dadurch, dass wir selber erlebt haben, vielleicht selber Fehler gemacht haben. Wir müssen leider oft erst durch dunkle Zeiten, dunkle Täler gehen, um zu erkennen, dass das, was wir suchen, uns nur Gott geben kann. Und deshalb gewinnt Jakob hier, weil er erkennt, wo wirklich der Segen zu finden ist, wer Gott ist. Er gewinnt, indem er zugibt: Ja, ich habe falsch gelegen. Ich habe bisher in meinem Leben an der falschen Stelle nach Segen gesucht. Er siegt durch Schwäche, durch Schuldeingeständnis. Und Gott segnet ihn. Gott, da heißt es: Jakob bat, sag mir deinen Namen. Er erwidert: Wozu fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Wir wissen nicht, mit welchen Worten, aber es müssen Worte gewesen sein, die Jakob tief berührt haben. Du bist mein geliebtes Kind. Ich erfreue mich an dir. Du bist besonders. Ich segne dich und bleibe bei dir. Worte, nach denen Jakob sich so sehnt. Gesegnet, tja, aber humpelnd. Tanzend, aber hinkend. Ein Ausleger sagt, das ist ein perfektes Bild für das, was wir Christen sind. Gesegnet, aber zugleich humpelnd, tanzend, aber hinkend. Wenn wir diese Segensstimme Gottes in unserem Leben hören, im Gebet, in der Stille, werden wir erfüllt mit der Gewissheit: Ich bin ein geliebtes Kind. Was kann mir schaden? Ich bin gewollt. Gott ist für mich. Er schaut dich an und sagt: Du bist großartig. Und das erfüllt uns mit einer Freude, aber mit einer fröhlichen Schwachheit. Wir können ehrlich werden, wir können Fehler zugeben. Wir können fröhlich schwach sein, tanzen, aber hinkend. Wir sind Sünder, aber zur gleichen Zeit vollkommen geliebt. Wir haben gewonnen, indem wir verlieren. Wir triumphieren durch Schwachheit. Und so ist Jakob hier ein wunderbares Bild für das, was wir Christen sind. Jakob siegt durch Schwachheit, aber Gott siegt ebenfalls durch Schwachheit. Um mit Jakob zu ringen, macht Gott sich selber schwach. Da heißt es, als er sah, dass er Jakob nicht besiegen konnte, da packte er Jakob am Hüftgelenk, sodass er beim Ringen ausgerenkt wurde. Jakob nicht besiegen? Gott hätte doch Jakob besiegen können. Wie ein Riese eine Ameise zerdrückt. Aber er tut es nicht. Er hält seine Stärke zurück. Er wird freiwillig schwach, um zu retten, um zu segnen. In der Dunkelheit dieses Morgens stellt sich Gott schwach, um Jakob zu segnen. Jahrhunderte später, in der Dunkelheit auf Golgatha, wird Gott wirklich schwach, um Segen und um Rettung für alle zu bringen. Und er wurde in dieser Dunkelheit zerdrückt von dem Leid und von dem Gericht, das eigentlich die Menschen hätte treffen müssen, das eigentlich Jakob hätte treffen müssen. So wie Jakob an Gott festgehalten hat, auch wenn es ihn das Leben gekostet hätte, um den Segen für sich zu bekommen, so hat Jesus an Gott festgehalten im Garten Gethsemane, und es kostete ihn das Leben, um den Segen für uns zu bekommen. Paulus schreibt: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Wenn du an Jesus glaubst, bist du gesegnet. Dann kannst du tanzen, weil der allmächtige Gott zu dir sagt: Du bist mein geliebtes Kind. Fürchte dich nicht. Und doch hinken wir auch, denn es gibt Dunkelheit, es gibt Schwäche und Schuld. Aber an der Hand unseres Vaters im Himmel gehen wir gesegnet unseren Weg. Gott begegnen, alleine zum Segen in Schwachheit. Amen.